Hallo, mein Name ist Sebastian von rechtehaben.net sowie von artikelschreiber.com und ich möchte euch heute erzählen, wie ihr euch gegen Inkasso, Anwälte und Gerichte wehren könnt. Es gibt ja zu fast jedem Thema einen Podcast oder ein Video und ich möchte euch heute die Angst nehmen vor Anwälten, Inkasso, Mahnung, Forderungen, Forderungsmanagement und der Schufa. Das aktuelle Dokument als PDF und als Blog findet ihr unter rechthaben.net/inkasso/inkassos. Alles klein geschrieben. So, schauen wir uns nun das Forderungsmanagement bzw. Inkasso aus einer lösungsorientierten Perspektive für Verbraucher an. Aktuell gelten in Deutschland die Chefgesetze und laut dem Chefmilitärgesetz Nummer 52 Artikel 5 ist es nichtig und unwirksam, jedes verbotene Rechtsgeschäft, das ohne ordnungsgemäß erteilte Erlaubnis oder Genehmigung der Militärregierung abgeschlossen wird. Das heißt einfach, ohne den Nachweis, dass der Gläubiger und die Inkassofirma eine solche entsprechende Lizenz von Schäf bzw. der USAG Stuttgart erworben hat, ist das Rechtsgeschäft bzw. euch einen Kredit zu geben unrechtmäßig. Da die BRD nachweislich keinen Friedensvertrag und keine Verfassung hat, siehe Artikel 146 Grundgesetz, und nach wie vor unter alliierter Besatzungsmacht steht, siehe Artikel 120 Grundgesetz, gilt nach wie vor die Haager Landkriegsordnung. Die Haager Landkriegsordnung sagt in Artikel 106, in Artikel 46, das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. Und in Artikel 47, die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. In Deutschland sind Zwangsvollstreckung und Zwangspfändung illegal und wurden aufgehoben. Gehe ich nachher nochmal kurz ein. Vierter Punkt. Privatrechtliche Firmen dürfen kein staatliches Recht sprechen oder ausführen. Beispiel. Das Rechtsanwaltvergütungsgesetz bzw. die Bundesrechtsanwaltsordnung sind ungültig. Ja? Sie wurden vom Bundesrat und vom Bundeskanzler unterschrieben und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Bundesrat ist eine privatwirtschaftliche Firma, die Bundeskanzlerin ist eine privatwirtschaftliche Firma oder jetzt unser Bundeskanzler ist eine privatwirtschaftliche Firma, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ist eine privatrechtliche Firma. Und der Bundespräsident ist eine privatrechtliche Firma. All diese Firmen, die ich gerade genannt habe, haben eine entsprechende DUNS-Nummer. Die DUNS-Nummer zeichnet, dass es eine kommerzielle Firma ist und ist in Delaware in den USA als kommerzielle Firma gelistet. Privatrechtliche Firmen oder deren Vertreter dürfen kein hoheitliches Recht sprechen. Rechtsanwaltskammern sind privatwirtschaftliche Firmen nach See- und Handelsrecht. Diese dürfen doch keinen hoheitlichen Titel für einen Staat aussprechen. Beispiel, die Rechtsanwaltskammer A gibt den Titel Rechtsanwalt für den Peter Müller aus. Ja? Weiterhin wurden mit dem zweiten Bereinigungsgesetz durch die alliierten Streitkräfte dem Bund bzw. der Bundesrepublik untersagt, jemals wieder Gesetze oder Verordnungen zu erlassen oder zu vollziehen. Es steht fest, dass das Bundeswahlgesetz ungültig ist und dass seit dem 7.05.1956 noch nie ein legitimierter Gesetzgeber am Werk war. Somit insbesondere alle erlassenen Gesetze und Verordnungen seit 1956 ungültig und nichtig sind. Daraus leiten wir Folgendes ab. Nicht ein einziges Gesetz oder eine Verordnung, das jemals von der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1990 und von der Bundesrepublik ab 1990 bis zum heutigen Tag erlassen worden ist, hat irgendeine Rechtskraft. Die komplette Inkasso- und Anwaltsbranche arbeitet nicht konform zu geltendem Recht. Ja, Beispiel Haager Landkriegsordnung, Beispiel Schäfgesetze und steht ohne Rechtsgrundlage da. Die Bereinigungsgesetze haben den räumlichen Geltungsbereich der meisten Gesetze entfernt und ohne räumlichen Geltungsbereich darf ein Gesetz nicht angewendet werden. So, nun kommen wir zum Thema Forderungstitel bzw. Schuldtitel. Im Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 steht in Artikel 15: Die Gerichte sind Staatsgerichte. Im Gerichtsverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1950 wurde der Artikel 15 komplett gestrichen. Das bedeutet, alle Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland sind dementsprechend Schiedsgerichte. Alle Gerichte. Alle. Bei Schiedsgerichten ist es zwingend vorgegeben, dass zwei Parteien, Kläger, Beklagter, sich treffen und eine Einigung zum Beispiel im Gerichtssaal gefunden wird. Das Amtsgericht hat der juristischen Person Herr Max Mustermann jedoch keine Einladung zu diesem Termin, an dem der Forderungstitel ausgestellt werden soll, zugestellt. Aus diesem Grund darf sich der Richter auch nicht auf eine Entscheidung in Abwesenheit berufen, da die Entscheidung über den Forderungstitel in der Abwesenheit der juristischen Person, unserem Beispiel Herr Max Mustermann, getroffen wurde, der ohne Ladung dieser Person zum Termin erfolgt und somit wurde gegen das Schiedsprinzip verstoßen. Allein aus diesem Grund ist der Forderungstitel ungültig. Ein Forderungstitel ist ein Vertrag, der die Schriftformerfordernis geltend macht. Das bedeutet, er muss handschriftlich mit Namensunterschrift unterschrieben werden. Also nicht mit Krickel-Krakel, sondern so, dass man den Namen oder mindestens einen Buchstaben vom Namen erkennen kann. Der Forderungstitel wurde jedoch nicht von dem entsprechenden Richter mit Namensunterschrift unterschrieben. Stattdessen hat ein Justizangestellter mit unleserlicher Paraphe unterzeichnet. Der Justizangestellte ist jedoch kein Notar, sodass er nicht statt des Richters unterzeichnen darf. Vergleich BGB, Paragraph 126. Der Richter unterschreibt nicht selbst, weil er nicht in die Haftung genommen werden will. Seine Versicherung würde den Fall schlicht nicht abdecken, wenn jeder ihn verklagen könnte, dürfte. Der Justizangestellte unterzeichnet entsprechend unrechtmäßig, weil er auch kein Notar ist und dann auch noch unleserlich mit Paraphe. Ja? Paraphe, ich sag mal, das ist eine Krickel-Krakel-Unterschrift, wo man nichts erkennt. Im Gegensatz zu einer Namensunterschrift, welche ein Rechtsgeschäft nach BGB Paragraph 126 legitimiert, bedeutet die Unterzeichnung mit Paraphe jedoch nur, dass das jeweilige Schreiben zur Kenntnis genommen wird. Es legitimiert jedoch kein Rechtsgeschäft. Da der Richter sein Urteil bzw. Forderungstitel nicht selbst unterschreibt und somit gegen BGB Paragraph 126 verstößt, gilt automatisch BGB Paragraph 125. Zitat: Ein Rechtsgeschäft, welches durch Gesetz vorgeschriebene Form ermangelt, ist nichtig. Der Grund für die fehlenden Unterschriften der tatsächlich Verantwortlichen ist in der fehlenden Staatshaftung zu suchen. Jeder sogenannte Beamte haftet demnach persönlich mit seinem Privatvermögen für die Summe, die er ohne gültige Rechtsgrundlage verursacht hat. Diese kann man ihm im Zug des Schadensersatzes persönlich in Rechnung stellen. Zitat: Alle Beamtenverhältnisse sind am 8. Mai 1945 erloschen. Es wundert also nicht, warum Richter Urteile, die entsprechende Folgen haben können, nicht unterschreiben. Noch ein Zitat zur Namensunterschrift. Zitat: Dafür reicht es nicht aus, dass der nicht unterschriebene Beschwerdeschriftsatz auf einem mit dem Briefkopf der Bevollmächtigten der Klägerin bedruckten Papier eingereicht wurde. Dies bietet keine Unterschrift vergleichbarer Gewähr. Die Quelle habe ich euch im PDF genannt. Was bedeutet das einfach? Also, wenn ein Anwalt auf seinem Anwaltsbriefkopf zu Gericht was einreicht ohne Unterschrift, das ist nicht gültig. Ne? Folgendes habt ihr sicherlich auch schon mal von Behörden oder wie auch immer bekommen. Da steht dann halt einfach der Satz: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift. Und das ist die größte Lüge, die es gibt. Ohne Unterschrift keine Rechtskraft oder Gültigkeit. Außerdem verstößt er mangels Angabe einer entsprechenden Rechtsgrundlage gegen das sich ergebende Bestimmungsgebot. Die entsprechenden Gesetze habe ich im PDF und im Blog genannt. Dies gilt vor allem auch für gerichtliche Dokumente, Urteile, Beschlüsse, Vollstreckungstitel und so weiter. Bei Haftbefehlen, Hausdurchsuchungen oder sonstigen Vollstreckungsmaßnahmen bedarf es daher auch grundsätzlich einer richterlichen Unterschrift. Unterschriften von Rechtspflegern sind hierbei nicht rechtswirksam, da diese nicht über die entsprechenden richterlichen Kompetenzen verfügen. Sie bestätigen mit ihrer Unterschrift lediglich, dass die vorliegende Ausfertigung angefertigt wurde durch sie. Die kommentierte Fassung der Prozessordnung sagt eindeutig, Unterschriften von Richtern müssen stets mit dem Namen oder zumindest so wiedergegeben werden, dass über ihre Identität kein Zweifel aufkommen kann. Denn für den Zustellempfänger muss nachprüfbar sein, ob die Richter, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, das Urteil auch unterschrieben haben. Deshalb genügt insofern die Anzeige bzw. die Angabe gezeichnet Unterschrift nicht. Ja, also es bedeutet eins einfach, wenn der Richter nicht unterschreibt und nur der Rechtspfleger oder die Justizangestellte dort ihre Paraffe macht, dann ist das Urteil, der Forderungstitel nicht gültig. Ja, werdet euch diesem Fakt klar. Nochmal zusammengefasst, Vollstreckungstitel von Gerichtsvollziehern oder Haftbefehlen ohne eigenhändige Richterunterschrift sind rechtsunwirksam, sind nicht wirksam. Paraffen, Handzeichen, also eine Unterschrift mit Krickelkraken, wo man keine Buchstaben erkennt, so sage ich es mal, sind keine rechtsgültigen Unterschriften. Zitat, eine eigenhändige Unterschrift liegt vor, wenn das Schriftstück mit vollem Namen unterzeichnet worden ist. Die Abkürzung des Namens, sogenannte Paraffe, anstelle der Unterschrift, genügt nicht. Wird eine Erklärung mit einem Handzeichen, einer Paraffe unterschrieben, das nur einen Buchstaben verdeutlicht oder mit einer Buchstabenfolge, die erkennbar als bewusste oder gewollte Namensabkürzung erscheint, liegt keine Namensunterschrift im Rechtssinne vor. Jetzt zum Thema Steuerbetrug und Beihilfe zum Steuerbetrug. Klingt erstmal fies, ist es auch, aber nicht für euch, sondern das, was der entsprechende Gerichtsvollzieher macht. Was wir gerade eben besprochen haben zu den Forderungstiteln, gilt für alle Forderungstitel, die Anwälte, Privatpersonen, Inkassofirmen oder in ihrem Portfolio haben. Alle Forderungstitel, die von einem deutschen Gericht im Bereich Sachrecht erlassen wurden, da legen die Gerichte, besser gesagt die Richter, die Haftung bzw. die Kosten auf die Inkassounternehmen ab, welche dann auf wertlosen Papieren sitzen bleiben. Nur weil die meisten Menschen diesen Sachverhalt nicht kennen, zahlen sie freiwillig die Inkassogebühren für einen Forderungstitel, der nicht rechtsgültig ist. Der Forderungstitel ist deshalb nicht rechtsgültig, weil der Richter nicht unterschrieben hat. Ja? Jetzt kommt ein spannender Fakt. Im Handelsrecht steht eine offene Forderung so lange in der privaten Bilanz des Geschäftsführers, bis die Forderung beglichen oder die jeweilige juristische Person, Schuldner, offiziell für zahlungsunfähig erklärt wurde. Darum ist jede Firma froh, wenn sie diese toxischen Papiere, Klammer Forderung, an eine Inkassofirma abgeben kann, um den eigenen Geschäftsführer und die eigene Bilanz zu schützen. Inkassofirmen sind die sogenannten Bad Banks im BRD-System. Nur dass diese nicht mehr gerettet werden und auf den wertlosen Papieren sitzen bleiben. Und dann müssen Inkassofirmen versuchen, einen gerichtlichen Mahnbescheid zu erwirken, welches weitere Kosten für das Inkassoinstitut bedeutet. Das entsprechende Kreuz an der richtigen Stelle im Mahnbescheid erklärt die Ablehnung der Forderung durch die betroffene juristische Person und sorgt dafür, dass die Inkassofirma frustriert noch mehr in die Hand nehmen muss, um einen ungültigen gerichtlichen Forderungstitel zu erwirken. Und wenn ein Inkassoinstitut dann solch einen rechtsungültigen Titel nimmt und damit verbotenerweise Forderungen gegen juristische Personen durchsetzt, kann man diese Inkassofirmen wegen Betrugs anzeigen. Zum Beispiel beim ICC in Den Haag oder beim Weltpostverein in Bern oder bei der entsprechenden Steuerbehörde IRS mit dem entsprechenden Formular. Zur eidesstattlichen Versicherung kurz. Die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ist eine zivilrechtliche Angelegenheit und darf nicht mit der Haft erzwungen werden, da es nicht erlaubt ist, gegen sich selbst eine Erklärung unfreiwillig abzugeben. Das Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden, Zitat, niemand darf die Freiheit alleine deshalb entzogen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. Jetzt nochmal zusammengefasst für euch die Entkräftung von Drohgebärden der Inkassodienstleister. Erstens, das gerichtliche Mahnverfahren. Das gerichtliche Mahnverfahren kostet Geld. Je nach Streitwert kostet das Inkassoinstitut ein gerichtliches Mahnverfahren zwischen 100 und mehreren 100 Euro, abhängig vom Streitwert. Der mündige Bürger macht das oberste Kreuz bei der Glückszahl 2. Das ist der Abschnitt, wo man sagt, dass man gegen die komplette Forderung widerspricht und zeichnet das entsprechende Dokument mit eigener Parafe, mit Coactus Feci, also kurz abgekürzt C.F. Ich tat es unter Zwang. Solche Unterschriften unter Zwang haben keinen rechtlichen Wert. Und man beachtet dabei die entsprechende Four-Corner-Rule. Die Postwertmarke mit Zusatzleistung und bevorzugtem Versand entspricht dem Preis für ein frisch gezapftes Bier an der Stammkneipe. Zwangsvollstreckung durch Gerichtsvollzieher wären in der Bundesrepublik Deutschland möglich, wenn das Gesetz über die Zwangsvollstreckung gelten würde und die Haager Landkriegsordnung nicht gelten würde. Die privat handelnde und privat in die Haftung zu nehmende Person des Gerichtsvollziehers ohne Amtsausweis und ohne Beamtenbefugnisse ist die letzte Bastion im nationalen Forderungsmanagement. Gerichtsvollzieher verkaufen gern mal die originalen Schuldtitel, Forderungstitel, an das amerikanische Department of Treasury, erstellen vorher eine illegale Kopie, illegal deshalb, weil man als Schuldner zur Erstellung einer Kopie von einem Schuldtitel zustimmen muss, und vertickt, und der Gerichtsvollzieher vertickt diese Kopie dann an den Inkassodienstleister. Dieser Vorgang, den ich hier gerade beschrieben habe, stellt den sogenannten Straftatbestand des Steuerbetruges nach den geltenden Statuten der US-Behörde IRS, International Revenue Service, dar. Die IRS wird sich entsprechend bei dem Inkasso-Institut wegen Beihilfe und dem Gerichtsvollzieher melden. Der Gerichtsvollzieher kämpft gegen Windmühlen, da Urteile nicht von Richtern unterzeichnet werden und somit keine Rechtskraft entfalten können. Kontofendung. Ein Fendungsschutzkonto ist mit einem Anruf bei der Bank innerhalb von 5 Tagen kostenfrei eingerichtet. Bei einer Fendungsschutzgrenze von 1.260 Euro auf diesem P-Konto und einem Hartz-IV-Satz, wenn wir jetzt von unserem Herr Max Mustermann ausgehen, der Beispiel Hartz-IV-Empfänger ist, dann kriegt der Herr Max Mustermann jeden Monat seine 490 Euro Hartz-IV auf sein Fendungsschutzkonto und dem geht's gut. Dem Herrn Mustermann geht es auch weiterhin richtig gut. Das Pfänden eines Bankkontos steht dem Inkasso-Institut ja zu, wenn Sie einen rechtsgültigen, originalen Schuldtitel mit Namensunterschrift des Richters erworben haben und es die Gesetze zulassen würden. Da die BRD nach wie vor unter alliierten Besatzungsmächten stehen, siehe Artikel Grundgesetz 120, gilt nach wie vor die Haager Landkriegsordnung. Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. Plünderungen sind ausdrücklich untersagt. Zusätzlich sind Zwangsvollstreckungen grundsätzlich unzulässig, weil das Gesetz über die Zwangsvollstreckung aufgehoben wurde. Also wenn die Haager Landkriegsordnung nicht gelten würde und wenn das Gesetz über die Zwangsvollstreckung gelten würde, genau dann dürfte das Inkasso-Institut ein Bankkonto pfänden. Sonst begeht das Inkasso-Institut Rechtsbruch und Betrug. Abgabe einer Vermögensauskunft. Diesem Wunderwerk der deutschen Rechtsprechung wurde Ende 2012 der ZPO, Zivilprozessordnung, Zahn gezogen. Die Aufforderung zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung in der Zwangsvollstreckung ist mit Wirkung zum 1. Januar 2013 weggefallen. In den entsprechenden Paragraphen von 899 bis 915 H der Zivilprozessordnung sind die entsprechenden Einträge bzw. die entsprechenden Paragraphen weggenommen worden. Und diese Paragraphen haben dann die eidesstattliche Versicherung beschrieben. Wenn man nun Forderungstitel gegen die juristische Person Herr Max Mustermann durchsetzt, dann kann der Herr Max Mustermann gegen die Inkassofirma wegen Betrugs, Beihilfe zur Urkundenfälschung und Beihilfe zum Steuerbetrug vorgehen. Konsequenzen für rechtswidriges Verhalten von Inkassofirmen. Wenn die Inkassofirma jetzt einen Forderungstitel gegen euch durchsetzt, der keine Namensunterschrift eines Richters hat, oder euer Bankkonto pfändet oder eure Sozialleistung pfändet, könnt ihr euch dagegen wehren. Ja. Als erstes stellt eine Strafanzeige und einen Strafantrag bei der Polizei gegen die Privatperson aus der entsprechenden Führungsetage des Inkassoinstituts wegen Betruges und Erpressung. Zeigt das Inkassoinstitut und den Gerichtsvollzieher bei der amerikanischen Steuerbehörde IRS wegen Steuerbetrugs an. Zusätzlich könnt ihr eine Anzeige bei der Militärregierung USAG Stuttgart machen gegen die Privatperson aus der Führungsetage der Inkassofirma. Dann habt ihr noch die Möglichkeit beim Weltpostverein in der Schweiz und beim International Association for Court Administration eine entsprechende Beschwerde, Anzeige einzulegen. Da die Inkassofirma ja euch zwingt und unter Druck setzt und erpresst, könnt ihr dann auch entsprechend eine Anzeige wegen weißer Folter bei der United Nations High Commissioner for Human Rights eingeben. Abschließend, habt keine Angst vor Inkasso- oder Schufa-Einträgen. Wir sind aktuell im Wandel von einem Fiat-Geldsystem, bei dem einfach und ohne Verstand Geld gedruckt wird, hin zu einem System, das eine goldgestützte Währung realisiert. Im Rahmen dieser Umstellung werden auch unter anderem die Schufa-Einträge wegfallen. Meine Webseite findet ihr unter rechthaben.net sowie unter artikelschreiber.com. Das aktuelle Dokument für diesen Podcast findet ihr unter rechthaben.net/inkasso/inkassos, alles kleingeschrieben. Und in dem PDF-Dokument findet ihr dann auch die entsprechenden Urteile, die entsprechenden Verweise, sodass ihr euch dort komplett informieren könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.